Ja, auch von meiner Seite, guten Morgen. Henning, danke fürs Schlagzeugspielen. Ihr habt die gar nicht gesehen, aber richtig cool. Ja. Gefällt mir. Die anderen natürlich auch, aber... Ja, genau. Während der Vorbereitung auf das Thema heute, und ich weiß nicht, wer sich schon mal damit beschäftigt hat, wir sind ja, wie vorher schon angedeutet, immer noch oder weiterhin in Korinther unterwegs, 1. Korinther 5. Darf ich mal kurz hier ein Handzeichen zumindest sehen, wer das schon mal weitergelesen hat? Das ist schon fast wie in der Schule jetzt, gell? Ein paar haben schon weiter gelesen. Wir werden den Text definitiv heute noch lesen. Aber so in diesem, wenn man weiß, worum es da geht in diesem Text oder sich damit beschäftigt, würde ich sagen, fiel mir schon ganz schön schwer. Weil es einfach kein so ein Text ist, wo man sich so als Prediger wahrscheinlich aussuchen würde. Ja, vielleicht, oder ich noch nie ausgesucht hätte bisher. Und wo ich mir darüber so Gedanken gemacht habe, ist mir so ein Bild gekommen, was ich über dieses ganze Thema heute Morgen auch noch drüber stellen möchte und was auch in diesen Liedern angeklungen ist. Und zwar die Frage, und vor ein paar hundert Jahren wäre das noch schwierig zu beantworten gewesen, heute weiß man es eigentlich schon besser, und zwar mit der Frage, dreht sich die Sonne um die Erde oder dreht sich die Erde um die Sonne? Und wahrscheinlich wissen es eigentlich so ziemlich jeder hier im Raum. Wenn nicht, werde ich euch die Antwort jetzt geben. Es dreht sich die Erde um die Sonne. Und ich habe so ein Zitat gefunden, oder so wo das erklärt ein bisschen ganz einfach. Da heißt, die Erde steht weder still noch im Mittelpunkt, sondern sie kreist um die Sonne. Dabei hält die Anziehungskraft die Sonne, die Erde fest, wie an einer langen Leine. Und ich habe gedacht, wie ist es in unserem Leben als Christ? Dreht sich Gott um uns oder drehen wir uns um Gott? Also sprich, Gott ist die Sonne und wir die Erde. Und wie ist es, wie ist der Zusammenhang dazu? Und glaubt, theoretisch würde jeder von uns sagen, Gott ist die Sonne und wir sind die Erde. Aber so im alltäglichen Leben fällt es uns ganz schön schwer, ja, weil wir eher dabei sind, dass es um uns geht und dass Gott sich um uns drehen müsste. Oder wir meinen, Gott müsste sich um uns drehen. Und da kann ich diesen Satz, wo ich gerade vorgelesen habe, ich habe den einfach umgeschrieben. Nicht die Erde, also der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern die Erde, also der Mensch kreist um die Sonne. Und dabei fand ich diesen Satz, selbst wenn ich ihn nur umgeschrieben habe, so passend. Dabei hält die Anziehungskraft der Sonne, in Klammer Gottes Liebe, den Menschen fest wie an einer langen Leine. Also dieses Bild hat mich irgendwie berührt da in der Vorbereitung, habe gedacht, das möchte ich über diese Predigt drüber stellen. Im Zentrum ist nicht der Mensch. Ja, auch das theoretische Wissen ist klar, aber auch in unserem praktischen Alltag. Und in diesem Hintergrund und diesem schwierigen Text, ja, den wir vielleicht lieber gerne umgehen oder auch in vielen Gemeinden vielleicht auch umgangen wird und wir vielleicht auch umgangen werden, wenn wir jetzt nicht gesagt hätten, wir predigen jetzt mal über jeden Text im Korintherbrief, müssen wir einfach das mitnehmen, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und nützlich ist. Auch solche oder vielleicht gerade solche Texte, die uns schwerfallen. Das steht in 2. Timotheus 3, 16. Und was wir in den letzten Wochen schon hatten, in 1. Korinther 3, Vers 16, da sagt Gott, oder so Paulus schreibt da an die Korinther, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und wenn wir mal zurückgehen in der Bibel, da war im Alten Testament war die Stelle, wo Gott wohnte, die Stiftshütte, ganz am Anfang, also ein Zelt, ein besseres Zelt. Und später baute Salomo den Tempel. Und es gibt seitenweise Berichte, wie der Tempel auszusehen hatte und so weiter, wie man dort opfern musste, wer da hingehen durfte, zu welcher Zeit. Es war alles genauestens vorgeschrieben. Weil Gott selber dort anwesend war, seine Heiligkeit, seine Person. Und jetzt schreibt der Paulus in dem Korintherbrief, ihr seid jetzt dieser Tempel, ihr seid dieses Haus Gottes, das heilig sein soll. Und wenn man sich mal diese Seiten im Alten Testament durchgelesen hat, dann bekommt es eine ganz neue Dimension, was es eigentlich heißt, diese Stelle. Also ihr seid der neue Tempel, wir als Person. Und über dem Ganzen, und das fasst es irgendwie so zusammen, oder da dreht sich die ganze Bibel, dreht sich einerseits um die Heiligkeit Gottes und um die Liebe Gottes. Da habe ich ein Zitat gelesen von einem Ernst August Preminger. Und der hat geschrieben, aber der vorherrschende Gedanke im Haus Gottes ist doch nicht die Liebe, sondern die Heiligkeit Gottes. Das wollen wir gut bedenken. Im Übrigen macht das Neue Testament sehr deutlich, dass sich Liebe und Heiligkeit immer ergänzen und nie im Gegensatz zueinander stehen. Liebe und Heiligkeit ergänzen sich, aber wir muss ich auch sagen, wir als Menschen tun uns oft schwer, beides zu sehen. Und bevor ich den Text lese, möchte ich jetzt beten. Ihr dürft gerne auch nochmal dazu aufstehen. Und wir wollen dann auf diesen Text hören. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen. Danke, dass du uns hier die Möglichkeit gibst, auf dein Wort zu hören. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, dass dein Geist wirkt in unserem Leben. Und Herr, dass wir nicht meine Worte hören, sondern das, was du uns zu sagen hast. Durch diesen Text. Und bitte, ja, wirke du. Strahl du durch deinen Geist in unser Herz. Zeig du, was du uns sagen möchtest, damit wir zunehmen dürfen an Heiligkeit und an der Liebe, das, was du in unserem Leben bewirken möchtest. Amen. Also 1. Korinther 5, wir gehen heute über ein ganzes Kapitel, dieses Kapitel hat aber in Anführungszeichen nur 13 Verse und ich möchte das jetzt hier lesen. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es nicht mal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht viel mehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Ich aber, der ich nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist, habe schon, als wäre ich bei euch, beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden, zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Ich habe euch den Brief geschrieben, damit ihr nichts zu schaffen haben sollt mit den Unzüchtigen. Damit meine ich nicht allgemein die Unzüchtigen in dieser Welt oder die Geizigen oder Räuber oder Götzendiener, sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Vielmehr habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit einem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Unzüchtiger oder ein Geiziger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit so einem sollt ihr nicht essen. Denn was gehen mich die draußen an, dass ich sie richten sollte? Habt ihr nicht die zu richten, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Ich habe in verschiedenen Übersetzungen diesen Text gelesen. Und es ist interessant, was für Überschriften oder wie unterschiedlich die Überschriften sind. Ja. In Luther heißt es, ist diese Überschrift ja Ausschuss der Unzüchtigen aus der Gemeinde. Im Neues Leben heißt, Paulus verurteiligt geistlichen Stolz. Und in der Genfer Übersetzung heißt es, da gab es zwei Überschriften, aber eine der Überschriften heißt, ein krasser Fall von Unsittlichkeit in der Gemeinde. Und ich habe gedacht, ich möchte diese Überschriften so ein bisschen zur Gliederung nehmen, weil alle drei beinhalten das, was in diesen Versen drin steckt. Und zwar möchte ich beginnen, ein krasser Fall von Unsittlichkeit. Das sind so diese ersten Verse, wo hier beschrieben ist. Was ist passiert? Und es geht um Unzucht. Und ich möchte ganz kurz nochmal diese zwei Verse einfach lesen, dass wir sie präsent da haben. Überhaupt geht die Rede, dass Unzucht unter euch ist, und zwar eine solche Unzucht, wie es sich nicht einmal unter den Heiden gibt, dass einer die Frau seines Vaters hat. Und ihr seid aufgeblasen und seid nicht viel mehr traurig geworden, sodass ihr den aus eurer Mitte verstoßen hättet, der diese Tat begangen hat. Unzucht, ja, so wie das hier beschrieben ist, dieses Wort ist im Griechischen das Porneia, wo wir ja auch kennen von Porno wahrscheinlich. Und dieses Wort im Urtext hat eigentlich vielerlei Bedeutungen. Hier geht es ja in diesem Text speziell um einen Mann, der ein Verhältnis zu seiner Schwiegermutter hat oder zu seiner Stiefmutter, nimmt man wahrscheinlich an. Aber dieses Wort geht darüber hinaus, diese Unzucht, das kann auch oder schließt eigentlich jede Form von außerehelichen Geschlechtsverkehr ein. Also das heißt davor oder neben der Ehe oder auch Geschlechtsverkehr unter Gleichgeschlechtlichen, also Homosexualität. Und dieses Verhalten, dieses Porneia, das kommt dem Paulus hier zu Ohren und er spricht es hier an. Und er kann es fast nicht fassen, weil er sagt, solche Unzucht oder das, was bei euch vorkommt, was da läuft, das gibt es noch nicht mal unter den Heiden. Oder das ist noch nicht mal unter den Heiden, gibt es vielleicht schon, aber selbst da ist es nicht akzeptiert. Und es war so, dass diese Inzucht, das was das ja eigentlich im Grunde genommen auch war selbst im Römischen Reich so verpönt, dass Menschen, die das getan haben, verbannt worden sind. Und heute, wie sieht es heute aus bei diesem Text? Und ich möchte nochmal diesen Ernst August zitieren, der da geschrieben hat, die Grundsätze Gottes zu diesem Thema sind sehr deutlich, also was diese Unzucht betrifft. Und einfach, das Problem liegt daran, dass viele Gesellschaften des 21. Jahrhunderts die göttliche Ordnung vollständig auf den Kopf gestellt haben. Dadurch stehen wir in Gefahr, die gängige Meinung der Menschen um uns herum zu tolerieren, sie zu akzeptieren oder vielleicht sogar für normal zu empfinden. Das Abweichen der göttlichen Ordnung scheint in der Gesellschaft zur Norm zu werden. Schließlich kommt es so weit, dass wir das, was die Bibel dazu sagt, sonderbar finden und nicht umgekehrt. Und das bewegt mich tatsächlich auch schon eine ganze Weile, dass wir als Christen, glaube ich, immer mehr in diese Richtung gehen, dass wir selber denken, kann das Gott so meinen? Weil diese Gesellschaft uns so auch mitprägt. Sei es Homosexualität. Ja? Vielleicht viele von euch sind so aufgewachsen oder haben das vielleicht noch miterlebt, dass es unter Strafe stand in Deutschland. Und dann wurde es immer mehr verändert, bis es heute eigentlich unter Strafe ist, wenn man dagegen was sagt. Und meine Kinder, die damit aufwachsen, ich glaube, die werden mit dieser Bibelstelle, die werden es schwer verstehen können. Es wird normal und wir erkennen das Wort als sonderbar. Es wird sonderbar für uns, oder das nachzuvollziehen. Was ist es hier? Die Frau seines Vaters, also und zwar dieses kleine Wörtchen hat, zumindest in unserer Übersetzung, lässt darauf schließen, dass es hier nicht um einen Ausrutscher ging oder so ein One-Night-Stand oder wie man das auch nennen möchte, sondern eigentlich um eine bewusste Beziehung, eine andauernde Beziehung. Und dieser Mann auch keine Reue zeigte in dieser Beziehung und ganz normal in diese Gemeinde weiter ein- und ausging. Von der Frau kann man tatsächlich nichts lesen. Manche Ausleger gehen deswegen davon aus, dass sie vielleicht gar kein Christ war und nicht zu der Gemeinde gehörte. Kann sein, weiß ich nicht, aber es spielt auch jetzt keine riesige Rolle, weil es hier in dem Fall geht es jetzt gerade um diesen Mann, der dieses Verhalten hat, das Paulus hier in diesem Brief anspricht. Also es ist kein Ausrutscher, sondern der Mann lebt bewusst in dieser Sünde und sieht es auch nicht ein, umzukehren. Oder sieht es nicht mal mehr als falsch an, ich weiß es nicht. Aber Paulus bleibt hier nicht bei diesem Mann stehen, sondern er geht weiter zu der Gemeinde und prangert eigentlich die Gemeinde an und ihr seid aufgeblasen, seid nicht viel mehr traurig geworden. Die Korinther sind stolz, das kommt auch später nochmal in dem Text und möchte auch nochmal mehr oder ein bisschen mehr drauf eingehen. Auch die Korinther, diese Gemeinde an sich selber, hat es toleriert, akzeptiert, weggeschaut, auf jeden Fall hat sie nicht eingegriffen. Und der Paulus sagt, wie kann das sein? Wie kann sowas in euren Reihen stattfinden und ihr tut nichts? Und dieses Wort, ihr trauert nicht mal darum. Und dieses Wort trauern, das wird im Urtext verwendet, zum Beispiel auch, wo die Jüngerinnen von Jesus beim Grab waren und dann zurück zu den anderen Jüngern kommen. Die Jünger haben auch, da wird das gleiche Wort verwendet, die haben Totenklage gehalten, die haben dort getrauert. Um Jesus. Und Paulus sagt, ihr trauert nicht mal. Obwohl so ein Missstand unter euch ist, geht ihr einfach drüber hinweg, wie wenn es normal wäre. Beides war nicht erfolgt. Ja, weder der Mann hat gemeint, er muss umkehren, noch die Gemeinde ist irgendwie aktiv geworden oder hat um diesen Fall ja getrauert oder ist auf den Mann zugegangen, hat Initiative ergriffen. Stolz oder Selbstgerechtigkeit, vielleicht einfach diese auch geistliche Selbstgerechtigkeit, die vielleicht diese Korinther hatten, die auch der Paulus hier anprangert, hat sie dazu bewogen, einfach das zu tolerieren. Und wie sieht es bei uns heute aus, wenn bei uns in unserer Gemeinde Dinge passieren, von denen eigentlich jeder weiß und sie nicht in Ordnung sind? Und ich glaube, wir sind eher heute in dieser Richtung, dass wir sagen, wir schweigen. Weil wir wollen ja diesen Frieden oder dieser eigentliche Friede, der herrscht unter uns, nicht deswegen aufs Spiel setzen. Wenn ich solche Sachen anspreche, das ist nie schön. Weder für den, der es anspricht, noch für die Person, die das zu hören bekommt. Weil meistens weiß es die Person ja schon, dass es nicht in Ordnung ist. Ich habe es einmal tatsächlich so aktiver gemacht. Das war mit einem Mitarbeiterkreis und da ging es irgendwie um kam über Beziehungen. Ich wusste einfach, und mir war das wirklich ein Anliegen, dieses Mädchen, die eine Beziehung begonnen hatte, wo wirklich schwierig war und der kein Christ war. Und ich gesagt habe, ist es überhaupt so, ich kann es schon einige Jahre her, aber wo ich gesagt habe, ey, ist das ist eigentlich auch nicht der Weg, den Gott für uns möchte. Dass wir zusammen an einem Joch ziehen. Und ich sagte, das Zeltlager war schwieriger danach, deutlich schwieriger für alle. Wir kommen jetzt heute, ist es wieder, denke ich, eine ganz gute Beziehung geworden. Ja. Es hat sich wahrscheinlich vieles verändert, aber das war nicht schön, weder für die Person noch für mich. Und lieber lassen wir das stehen, ja, und solche Erfahrungen, ja, sag mal lieber, da bin ich doch das nächste Mal lieber ruhig, ja, brauchen wir nicht. Ja, also lieber zu schweigen, als mit Sünde oder Schuld zu konfrontieren. Oder auch dieses Denken, das sich mehr und mehr breit macht und das ich auch immer wieder so die Argumentation, jeder von uns hat doch irgendwie Sünde in seinem Leben. Ja, wie kann ich jemanden anderen verurteilen für das, was er macht? Ja, ich mache doch genauso Fehler, das stimmt, ja. Und das macht es auch so schwierig, weil diese Argumentation stimmt immer. Ja, der andere macht auch Fehler, klar. Aber vielleicht ist es auch eher ein Zeichen von Ungeistlichkeit beziehungsweise auch eine Abwehrreaktion. Paulus zögert nicht. Und es passt auch, er ist ja da schon jemand, der das anspricht, er zögert nicht. Für jemanden, der offensichtlich in Sünde lebt, das anzusprechen und zu sagen, sogar einen Schritt zu gehen, zu sagen, diese Person muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Gemeindezucht, ja, oder Gemeindeausschluss, ja, je nachdem, wie man das dann sagen möchte. Wenn man es genauer nimmt, ist das keine Erfindung von Paulus. Oder was heißt genauer nimmt? Eigentlich sagt es Jesus selber. Wenn wir mal lesen, wenn ihr mal möchtet, lest mal Matthäus 18, 15 bis 20. Echt hochinteressant. Weil ein Vers, der kommt immer wieder vor, möchte ich nachher noch kurz drauf eingehen. Aber da spricht Jesus selber eigentlich schon davon, dass wir Dinge binden oder lösen sollen in Bezug auf Menschen, die nicht bereit sind, umzukehren. Also das menschliche Urteil hat nur Autorität auf dieser Welt. Ja? Und das sagt auch Jesus in diesem Text in Matthäus 18. Er gibt uns Autorität, Dinge zu lösen oder zu binden, so steht es da wörtlich drin. Aber dieses Urteil hat trotzdem, und das ist mir auch wichtig zu sagen, das hat nichts mit der Rettung der Person zu tun, sondern es geht um ein Urteil hier auf der Welt, also zum Beispiel dieser Gemeindeausschluss. Also es ist gar nichts, das ist nicht was, was der Paulus jetzt plötzlich, sagen wir mal, erfindet, sondern das hat Jesus selber schon so angesprochen. Und ich komme zu dem zweiten Punkt, Ausschluss der Unzüchtigen aus der Gemeinde. Und da möchte ich noch diese Verse nochmal lesen, 3-5. Ich aber, der nicht leiblich bei euch bin, doch mit dem Geist habe schon, als wäre ich bei euch beschlossen über den, der solches getan hat. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn Jesus bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Und wirklich, ich kann nicht auf jedes Wort in diesem Text eingehen. Wirklich, also ich habe da einen Kommentar, allein 30 Seiten über dieses Kapitel. Ja, zum fast alles gelesen. Und es ist wirklich schwierig, das irgendwie näher zu bringen. Aber ich möchte trotzdem eigentlich, so gut es geht, ja, mal darauf eingehen. Was sagt der Paulus, was die Gemeinde jetzt tun soll? Weil er hat, sagt von sich selber, er hat schon beschlossen und legt es ihnen vor und legt es ihnen auch nahe, dass sie eigentlich mit ihm an einem Strang ziehen. Sie sollen als Gemeinde zusammenkommen. Und die Gemeinde, das ist eigentlich in diesem Text eigentlich nicht mal die Gemeindeleitung, sondern die Gemeinde an sich selber. Also wirklich die Gemeinschaft der Gläubigen. Und sie sollen sich im Namen vom Herrn Jesus versammeln. Also nicht einfach so, ja, wir kommen zum Spaß zusammen, um darüber zu beratschlagen, sondern im Namen von Jesus. Und daher kennen wir eigentlich auch diese Bibelstelle, wo ich nochmal zurückblenden möchte, aus Matthäus 18, Vers 19. Wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Das ist innerhalb dieser Verse, wo es darum geht, wenn jemand nicht umkehren möchte. Da sagt Jesus, wenn jemand in Schuld lebt, dann soll erst ein Bruder hingehen oder einer hingehen und sagen, soll ihn darauf hinweisen. Wenn der dann nicht umkehrt, dann nimm noch ein oder zwei andere Brüder mit dazu und sprich ihn nochmal drauf an. Wenn das wieder nicht hilft, dann geh als zur gesamten Gemeinde mit dieser Sache. Und dann kommt dieser Vers. Das ist eigentlich, also mir war das, obwohl ich es wahrscheinlich schon etliche Male gelesen habe, war es mir nicht so bewusst bis zu dieser Vorbereitung. Dass es da dieses Zusammenkommen von mehreren Leuten ist, um praktisch darüber, ich sage jetzt mal, zu richten. Und das ist natürlich ganz schön schwierig. Ja. Und dazu braucht es die Gemeinschaft in Jesus. Und darüber hinaus, sagt er oder schreibt der Paulus, also in meinem Namen versammelt sein. Und ich, was ich da noch einfügen möchte, im Namen versammelt sein bedeutet wirklich, wenn es die Gemeinde betrifft, dann müssen die Menschen in der Gemeinde auch geistliche Reife haben. Da geht es nicht um die eigene Meinung oder das, was man selber empfindet oder als gut heißt, sondern das, was man, wenn man wirklich Gottes Wort betrachtet, dass es dem Menschen ein Anliegen ist, die Maßstäbe Gottes zu vertreten und nicht die eigenen. Das ist ganz wichtig, im Namen des Herrn Jesus versammelt sein. Der Paulus sagt, und wenn ich mit euch verbunden bin, also mit den Korinthern selber, wenn ich im Geist mit euch verbunden bin, das, der Paulus, wie das genau ausgesehen hat, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall war er ein Mensch, der vom Geist Gottes erfüllt war. Und der, obwohl er abwesend war, irgendwie doch mit in seinem Geist, das war nicht ein kurzes an die Korinther denken, sondern wirklich mit diesen eng verbunden war, über den Geist Gottes. Und der soll auch mit dabei sein. Also der Paulus, auch wenn er körperlich abwesend war, wollte er mit seinem Geist, dem Geist Gott und auch dem Geist Gottes mit dabei sein. Wir haben diesen Paulus lebt jetzt nicht mehr, aber wir können dieser Geist, der in den Briefen von den Aposteln steckt, also gerade zum Beispiel in den Korintherbrief, auch davon können wir bis heute eigentlich profitieren. Und dann noch ein wichtiger oder ein letzter Aspekt, samt der Kraft unseres Herrn Jesus, steht da noch. Also es ist nicht nur die Anwesenheit oder die Gemeinschaft, unter die man sich stellen möchte, in Jesus, sondern wirklich auch in der Kraft von Jesus. Jesus muss da am Wirken sein, nicht die Menschen. Für solche schweren Entscheidungen wie die damals und die wir vielleicht auch ausgesetzt sind, sind wir angewiesen auf die Kraft von Jesus, auf sein Wirken. Und dann dieser wirklich auch noch schwere Vers in Vers 5. Was bedeutet dieses, sticht er daraus, diesem Satan zu übergeben? Und da finden wir eigentlich nur noch eine weitere Stelle im Neuen Testament, die auch der Paulus verwendet. Im 1. Timotheus 1, Vers 20 gibt es auch unterschiedliche, denke ich, Ansätze dafür. Aber meiner Erkenntnis nach geht es eigentlich darum, wenn ein Mensch, der aus der Gemeinde ausgestoßen wird oder ausgeschlossen wird, ist automatisch in dem Herrschaftsbereich von Satan. Und das war damals vielleicht wesentlich offensichtlicher wie heute, wo wir ja in einer zumindest einigermaßen christlich geprägten Kultur noch leben. Damals war Gemeinde stand heraus, lesen wir auch in der Apostelgeschichte, die waren Vorbild, das war anziehend für viele Menschen drumherum. Ja, ist heute oft nicht mehr so, aber sie standen heraus. Und auf der anderen Seite lebten die Menschen viel in Okkultismus, mit Dämonen, Götzenkulturen, das war da verbreitet. Und da war dieser Ausschluss aus dieser Gemeinschaft, aus Gemeinschaft mit anderen Christen, Gemeinschaft mit Gott, ist wesentlich größer oder härter oder schneller offensichtlicher. Wie das vielleicht heute auch ist. Aber es geht eigentlich darum, ja, ein Mensch, ja, der nicht mehr in der Gemeinschaft von Christen und Gottes ist, eigentlich in dem Herrschaftsbereich von Satan sein muss. Und warum? Warum diese drastische Maßnahme? Damit der Mensch umkehrt. Damit er zurückkommt und wieder ein Teil von der Gemeinde werden soll. Aber das ist nicht nur eine oder das ist vielleicht eine dieser Punkte, warum man solche drastischen Maßnahmen wie diesen Gemeindeausschluss überhaupt machen soll. Ich möchte ein paar andere noch nennen. Eins ist, steht eigentlich in Vers 1 von diesem Kapitel, wegen dem Ansehen der Gemeinde. Auch deswegen sollen wir offensichtliche Sünde nicht in der Gemeinde zulassen, damit die Gemeinde nicht in Verruf verrät. Was anderes, weil es Jesus so will. Es ist ein Schritt des Gehorsams. Ja? Lest es wirklich diese Stelle in Matthäus 18. Es ist eigentlich ein Gehorsamsschritt, wenn sowas passiert oder wenn wirklich bewusst Sünde in unserer Gemeinde ist, das anzusprechen und wenn keine Umkehr stattfindet, Menschen daran aus der Gemeinschaft auszuschließen. Gemeindezucht ist notwendig und das kommt auch jetzt in den kommenden Versen, wo wir schon gelesen haben. Und Paulus macht es anhand von diesem Sauerteig, macht er das veranschaulicht. Und ich habe tatsächlich selber, ich backe meistens, wenn ich mal backe, mit Hefe. Aber ich habe mich heute nochmal belesen, was ist so ein Sauerteig, wie das überhaupt funktioniert. Werde jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber letztendlich war es so, damals in der Kultur haben sie diesen Sauerteig, die haben immer ein bisschen aufgehoben. Und dann haben sie ihr Brot gebacken und wenn das Brot leer war oder annähernd leer ging, haben sie wieder diesen alten Sauerteig hervorgeholt und den mit dem neuen Teig vermengt. Und dadurch ist dieser Sauerteig viel schneller zum eben Sauerteig geworden, also zum Brot, das einfach besser geschmeckt hat. Und dann hat man wieder da ein Stück weggenommen und so hat man eigentlich diesen, ja, einfach einen beschleunigteren Backprozess hinbekommen. Wer das genauer wissen will, muss es sich selber nachlesen. Ja. Aber das war dieser Sinn oder darum ging es, dass wenig Teig schon eine große Wirkung hatte, selbst auch eine große Teigmenge. Ja. Man kann auch Sauerteig herstellen ohne anderen Sauerteig, aber dann dauert es eben viel, viel länger. Und das sagt Paulus, schreibt hier in diesen Kapiteln, das ist wie mit diesem Teig. Ein bisschen Sünde oder diese Sünde, die wir stehen lassen, die breitet sich aus, die wuchert in unserer Gemeinde. Und wir sind ja Menschen, wir orientieren uns an anderen. Und als Kind, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt, wenn wir länger abends draußen sein wollten oder solche Sachen, und dann haben wir gesagt, die dürfen aber so und so lang draußen sein. Ja. Ja, und dann haben meine Eltern haben gesagt, ja, aber wir sind Familie Klei. Ja. Und damit war das Argument erschlagen. Ja. Aber wir orientieren uns gerne an anderen. Ja. Wie geht es bei denen? Wie machen die das? Ja. Und dann ist es auch so mit so Sünden. Ja, wenn der eine Beziehung hat und nicht verheiratet ist, mit der zusammenwohnt, der Frau oder dem Mann, ja, dann kann ich das doch auch. Oder vielleicht dann auch auf einer anderen Ebene. Unterschiedliche Sachen. Aber diese Sünde, die in der Gemeinde Einzug hält, breitet sich aus. Und auch deswegen soll man solche Gemeindezucht üben oder das tun. Gemeindezucht, und das ist eigentlich das Ziel, ist notwendig, damit die ungehorsame Person zur Besinnung kommt und gerettet wird. Es ist, auch wenn es schwer zu verstehen ist, aber letztendlich dürfen wir das und es ist auch so, es ist ein Akt von Nächstenliebe. Der Grund dafür ist, dass man den Menschen wieder zu Gott in die Nähe Gottes bringen möchte. Und da gibt es auch eine Stelle in Offenbarung 3, Vers 9, das dazu passt. Und ich habe ein Zitat von Peter Schild, heißt er. Manche meinen, Gemeindezucht ist ein Widerspruch zur Liebe, aber dabei ist fehlende Gemeindezucht ein Ausdruck von Mangel an Liebe. Gemeindezucht hat also etwas mit Liebe zu tun, mit Gott gehorsam sein und Liebe zu dem geistlichen Bruder oder der Schwester. Und habt ihr mit Sicherheit rausgehört, wenn ich die Frage stellen würde, ist Gemeindezucht heute noch notwendig? Ja. Weil dieses biblische Prinzip, wo wir hier finden, hat sich bis heute nicht geändert. Und solange Gemeinde besteht, besteht auch dieses Prinzip. Und wir kommen zu dem letzten Punkt, zu dem dritten. Paulus verurteilt geistlichen Stolz. Er spricht es zweimal an. In Vers 2 hatte ich auch schon gelesen. Und in Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut, sagt er da. Paulus verurteilt das, was die Gemeinde, also der Rest der Gemeinde mit dieser Sache umgegangen ist. Und er bringt es zurück auf ihren eigenen Stolz. Auf ihren geistlichen Stolz. Vielleicht waren es auch andere Sachen, aber so wie man das hier rauslesen kann, ist wahrscheinlich der eigene geistliche Stolz gemeint. Und wenn wir da die Verse 6 bis 8 nochmal lesen, da heißt es, euer Rühmen ist nicht gut, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Also einerseits dieser Vergleich von dem Sauerteig, wo ich schon angesprochen hatte, der praktisch sich auf die ganze Gemeinde auswirkt. Ja. Und zweitens erinnert er auf zwei Feste, die eigentlich zurückgehen aufs Alte Testament. Und zwar einmal dieses Fest der ungesäuerten Brote, deswegen auch dieser Sauerteig. Und das ging darauf zurück, dass die Israeliten, als sie in Gefangenschaft waren bei den Ägyptern, hat Gott die 10 Plagen geschickt. Und die letzte der Plagen war, dass ein Engel umhergegangen ist und alle Erstgeburt getötet hat. Von denjenigen, die praktisch kein Blut von dem Lamm auf den Balken gestrichen hatten oder wo der Türpfosten nicht mit Blut bestrichen war. Und als das passiert war, hat der Pharao gesagt, okay, geht jetzt. Sie dürfen jetzt gehen, und da war keine Zeit mehr, den Sauerteig aufzusetzen. Und dann mussten sie in die Wüste ziehen und hatten keine gesäuerten Brote mehr, sondern nur noch ungesäuerte Brote. Und das daran zu erinnern, das war dieses Fest der ungesäuerten Brote. Und Paulus sagt, feiert dieses Fest. Ihr habt jetzt was anderes, was Neues. Ihr seid befreit worden. Und das zweite ist das Passafest, das Pesach, wo es genau um diese Sache geht, diese unmittelbar aufeinander folgen, also eigentlich zuerst das Passafest und dann das Fest der ungesäuerten Brote. Das war nämlich genau diese Nacht, die ich gerade beschrieben habe, dass dieser Engel umhergegangen ist und jeden Säugling oder jede Erstgeburt getötet hat. Und nur die verschont worden ist, wo das Blut des Lammes da war. Und das auch das symbolisch für Jesus steht im Neuen Testament. Wo derjenige, der durch das Blut von Jesus reingewaschen ist, nicht mehr unter dem Gericht Gottes steht. Nicht mehr unter dem Gericht des Engels im übertragenen Sinn. Das ist dieses Passafest. Und der Paulus erinnert die Korinther wieder dran, hey, lasst uns zurückgehen. Da, wo wir herkommen. Wir haben eigentlich ein Fest zu feiern. Wir sind gerettet durch das Blut von dem Lamm Gottes. Durch Jesus. Und wir brauchen nicht mehr diesen alten Sauerteig immer weiter vermischen. Wir müssen diesen raus aus unserem Leben tun. Weil in Vers Korinther 2, Vers 5 zum Beispiel, sagt Paulus auch, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir sollen in dem neuen Leben, sollen wir leben. Da erinnert Paulus in diesen Versen nochmal dran. Diese Feste zu feiern, das, was wir durch Jesus haben dürfen. Ein Mensch, der von seiner Schuld befreit ist, So wie wir das als Christen sind. Wir sind dazu berufen, in der Kraft vom Heiligen Geist so zu leben, wie Gott es möchte. Nicht in dem übertragenen Sinn, in dem alten Sauerteig, sondern wie ein ungesäuerter Teig in was Frischem. In Reinheit und Wahrheit heißt es da. So sollen wir leben, heißt es in dem Vers 8. Wie soll das funktionieren in Bezug auf diesen Vorfall bei den Korinthern? Und da spricht, oder da ist es in den letzten Versen von 9 bis 13, die ich nicht nochmal jetzt lesen möchte. Aber Paulus spricht in Vers 9 einen Brief an, der tatsächlich nicht in unserer Bibel dran ist, wo Paulus was erklärt hatte, den Korinthern. Und er geht im Grunde genommen nochmal darauf ein, weil er das Gefühl hat, das ist missverstanden worden. Und er sagt, was sollt ihr jetzt machen? Und er spricht eigentlich zwei Personengruppen an. Er spricht einmal die Menschen an, die keine Christen sind. Und er sagt, das zählt nicht, dieses Ausstoßen, das zählt nicht für Menschen, die ohne Jesus leben. Das ist normal, dass es Räuber sind, dass die unzüchtig leben und so weiter. Die sollt ihr auch nicht richten. Die sind außerhalb der Gemeinde Gottes. Und wenn ihr keine Gemeinschaft mit denen haben wolltet, dann dürftet ihr nicht mehr auf dieser Welt sein. Also wir haben ja auch diesen Auftrag, zu den Menschen, die ohne Gott leben, zu gehen. Deswegen, das ist ja auch der Grund, warum wir hier noch da sind eigentlich, als Christen. Also, er trennt es ganz klar, nicht Christ und Christ. Also wir dürfen, oder wir können uns dieser Gemeinschaft gar nicht entziehen und sollen es auch nicht. Und wir sollen auch nicht diese Menschen richten. Auf der anderen Seite sieht er die Christen. Und da möchte ich in der Vers 11 in der neuen Genfer Übersetzung nochmal lesen. Habt mit niemand etwas zu tun, der sich zur Gemeinde zählt und trotzdem ein unmoralisches Leben führt. Oder geldgierig ist, Götzen anbetet, Verleumdungen verbreitet, ein Trinker ist oder andere beraubt. Lasst einen solchen Menschen also auch nicht mehr an euren gemeinsamen Mahlzeiten teilnehmen. Wirklich eine krasse Trennung, sich abzusondern von einer Person, die bewusst in Sünde lebt und nicht umkehren möchte. Und Paulus in den letzten Vers, in Vers 13, die dritte Aufforderung: Verstoßt ihr den Bösen aus eurer Mitte. Lasst es nicht zu, dass er die Gemeinde durchsäuert, zerstört. Was können wir aus dem Text mitnehmen? Da möchte ich zum Schluss kommen. Gemeindezucht ist heute noch notwendig. Mit dem gleichen Ziel wie damals, die Person einerseits zurück oder eigentlich durch diese krasse Konsequenz eigentlich zum Umkehren zu bewegen und wieder in die Gemeinschaft der Christen und auch mit Jesus zurückzubringen. Und es geschieht aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu der Person. Wie das im Einzelnen dann wirklich durchgeführt werden muss, da braucht es wirklich viel Weisheit, viel Gebet. Auch Einigkeit in der Gemeinde ist ganz wichtig. Achte auf dein Privatleben. Und das ist vielleicht der Anfang, weil jeder, du, ich, wir sind ja nicht jeden Tag hier in der Gemeinde, sogar relativ wenig. Die meiste Zeit unseres Lebens sind wir irgendwo anders. Und deswegen ist dieses Leben außerhalb der Gemeinde elementar wichtig. Heißt, die Sünde, die schadet nicht nur der ganzen Gemeinde, sondern die eine Sünde von der Person, die Sünde von einer Person schadet der ganzen Gemeinde. Also wenn du Teil der Gemeinde bist und meinst, das ist nicht so, kommt nicht so drauf an, wie du lebst, das stimmt nicht. Die Sünde der einzelnen Person wird in die Gemeinde mit reingetragen. Also achte auf mein Privatleben. Ja. Es hat Bedeutung, auch kleinere Sünden, auch die, wo nicht so offensichtlich sind, jetzt wie vielleicht dieser Fall, den hier Paulus anspricht. Bewahre dein Herz davor, stolz zu werden. Stolz, vielleicht das Gegenteil von Demut, also Stolz verhindert eigentlich Demut in unserem Leben, macht uns blind für Gottes Willen und behindert uns, Gemeindezucht überhaupt anzunehmen. Ein Beispiel mal vor einigen Jahren, weil mal bei jemand über, ja, hatte ich mit jemandem Kontakt, der erzählt hat aus ihrer Gemeinde, wo ein Mann den Eindruck hatte, dass er seine Frau und seine zwei Kinder verlassen soll und eine andere Frau heiraten soll. Und er hat es dann gemacht und die Gemeinde hat gesagt, das geht nicht, das ist gegen Gottes Wort. Er hatte aber diesen starken Eindruck von Gott. Und hat es eben durchgezogen. Wie die Gemeinde ganz genau damit umgegangen ist, weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, die Konsequenz, obwohl die Gemeinde es angesprochen hatte, war, der ist einfach gegangen in eine andere Gemeinde. Er hat diese Kritik der Gemeinde oder der Leitung vielleicht auch nicht annehmen wollen. Ist dann einfach weiter, ja, so Gemeindehopping. Ja, wenn das denen nicht passt hier, dann gehe ich weiter. Das ist eigener Stolz verhindert uns auch selber umzukehren, wenn wir drauf auf Dinge angesprochen werden, vielleicht von anderen. Man muss das prüfen, ja, nicht alles, was zu einem gesagt wird, stimmt, ja, also, aber überhaupt es nicht mal in Betracht zu ziehen oder nicht anzunehmen, ist auf jeden Fall der falsche Weg. Und das führt eigentlich zu dem nächsten Punkt, nimm Gemeindezucht an. Ja. Muss ja nicht immer Ausschluss aus der Gemeinde sein, aber auch wenn auf mich manchmal Leute zukommen nach der Predigt und sagen, das und das und das, dann ist es für mich trotzdem hilfreich, auch wenn es im ersten Moment ich nicht Halleluja rufe, aber es bringt mich zum Nachdenken und ich möchte es prüfen und vielleicht in meiner nächsten Predigt werde ich darüber anders reden. Also nimm Gemeindezucht an. Hab Acht auf deinen Nächsten. Und ein Freund von mir ist ja bei der Berufsfeuerwehr. Und der hat schon immer wieder mal erzählt, da gibt es Leute, die werden eigentlich erst gefunden, wenn es im Treppenhaus anfängt zu stinken in so einem Mehrfamilienhaus. Ja, weil sie gestorben sind und schon zig Tage da liegen und tot sind. Völlige, keine Kontakte, und eigentlich nur der üble Geruch dann sagt, boah, sollte man vielleicht mal gucken. Vielleicht ist es auch mit diesem üblen Geruch in unserer Gemeinde. Ja. Es ist leichter, das auszublenden, ja, und auch nichts zu sagen, das stimmt. Aber es ist nicht ein Zeichen von Liebe und Achtsamkeit. Es geht nicht darum, auf Fehler akribisch zu schauen von anderen und vor allem mich selber auch auszunehmen, sondern es geht darum, als Gemeinschaft zusammen weiter zu wachsen. Und davon zu profitieren. Also Acht haben aufeinander im positiven Sinn. Und das Letzte, und damit komme ich zum Schluss. Es geht nicht um mich, es geht um die Ehre Gottes. In deinem Leben, in meinem Leben, im Leben der Gemeinde. Amen. Ich würde euch bitten, nochmal aufzustehen, noch zu beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, das uns immer wieder aufzeigt, wie du uns siehst, wie du uns haben möchtest. Danke für deine Liebe, die uns wie so eine Leine immer wieder an dir dranhält, so wie diese Kraft der Sonne, die Erde. Und ich danke dir für alles, was wir in dir haben dürfen, für die Vergebung, für die Möglichkeit überhaupt ein Leben zu führen, wie du es haben möchtest. Und da möchte ich dich bitten, dass du dass dieser Wunsch in uns immer wieder erwacht und dass wir ja in unserem Privatleben vorsichtig sind oder Augen für unser eigenes Leben haben, aber dass wir auch als Gemeinschaft es zum Anliegen haben, in Heiligkeit vor dir zu leben, um dir die Ehre zu geben. Und da bitte ich dich, dass du uns überführst, wenn Dinge nicht in Ordnung sind, und dass du uns den Mut schenkst, Dinge anzusprechen und dass wir bereit sind, auch umzukehren, dass du uns ein weiches Herz schenkst, ein demütiges Herz. Darum bitte ich dich in Jesu Namen, danke dir für deine Geduld mit uns, auch wenn wir immer wieder Fehler machen und straucheln. Amen.